This summer, saddle up with the only sportsbook where you can bet on horse racing, FanDuel. Right now, new customers can get a no-sweat first bet up to $500. Just download the app or go to FanDuel.com/horses to score your no-sweat bet up to $500. 21 plus and present in Ohio. Offer valid on first real money wager of $5 or more. Verified FD racing account required. Bonus issued in non-withdrawable racing site credit that expires 7 days after issuance. Max refund $500. Restrictions apply. See terms at racing.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner, ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin heute wieder nicht allein im Podcast. Ich habe einen Gast bei mir, der letzte Woche tatsächlich auch im Schwarzwald zu Besuch war. Wir haben es nur leider nicht mehr geschafft, den Podcast vor Ort aufzunehmen. Deshalb holen wir das jetzt digital nach. Boris Nikolai, freut mich, dass du hier bist. Hallo Boris.
Hi Lena, freut mich auch.
So, ich mache mal ganz kurz eine kurze Vorstellung von dir. Boris, du darfst dich aber auch gleich selber noch mal kurz vorstellen. Der Boris ist Paralympics-Athlet im Boccia. Was das genau bedeutet und was Boccia genau ist, darauf gehen wir später noch mal ein. Ich denke, Paralympics wird den meisten von euch ein Begriff sein. Das ist, glaube ich, ja, ähnlich wie der Mr. Olympia, das Allergrößte, was man als Athlet, wie nennt man denn den Sport allgemein? Gibt es sowas wie Parasport oder so? Gibt es eine Bezeichnung dafür?
Ja, genau. Also man kann Parasport, man kann das Parasport nennen. Ja, eigentlich Paralympics, Parasport, ja.
Ja. Gut, Paralympics sagt ja direkt, dass du dich schon für die Paralympics qualifiziert hast, oder? Deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist eigentlich so das Beste, was man erreichen kann, wenn man sich für die Paralympics qualifiziert. Und das Ganze hat der Boris geschafft, schon 2020, beziehungsweise wahrscheinlich schon das Jahr davor, richtig? Sich für die Paralympics, die ursprünglich in 2020 in Tokio geplant waren, die dann auf Sommer 2021 verschoben wurden. Da hat das Ganze dann aber stattgefunden und Boris war vor Ort und ich finde es ganz spannend. Boris und ich kennen uns schon seit 2019. Der Boris hat eine Erbkrankheit, Muskeldystrophie und das ist so, ja, ich würde mal behaupten, das krasse Gegenteil von dem, was ich so alltäglich mache. Und von dem her finde ich super spannend, dass da der Kontakt zwischen uns entstanden ist. Und freue mich heute, mit dir zu sprechen, Boris. Magst du vielleicht auch noch mal selber kurz ein paar Sätze zu dir sagen?
Ja, gerne. Also ich freue mich auch riesig, dass es heute funktioniert mit dir, Lena. Und ja, ich bin Paraboccia-Athlet. Ich spiele ungefähr seit 10 Jahren jetzt Boccia. Das wurde dann auch immer mehr intensiver bis zum Leistungssport hin. Ich bin 37 Jahre alt. Und ja, war bei den Paralympics in Tokio 2020, Klammer 21, weil es die 21 stattgefunden hat, dabei. Genau.
Sehr schön. Lass uns direkt mal mit einer Erklärung reinstarten. Was ist Boccia, Boris?
Ja, also man kennt ja jeder, also die viele kennen, also auch Boule, ne? Das ist quasi das, was man am Strand spielt, mit Stahlkugeln, sag ich mal, auf Sand. Es geht darum, dass man, das ist quasi eine Präzisionssportart. Und es geht ja darum, dass man mit seinen Bällen quasi näher ist als der Gegner an einem Zielball. Also man spielt quasi 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 und es wird aufgeteilt auf rote Bälle und blaue Bälle für den Gegner. Und es geht darum, dass man halt mit seinen eigenen Bällen am Ende mehr Punkte scored, sagen wir, also Punkte erzielt als der Gegner.
Ja, also ich kann hier gleich einmal anteasern für diejenigen, du hast es super gut erklärt, die jetzt vielleicht sich noch nicht so richtig was drunter vorstellen können. Nächste Woche kommt ein YouTube-Video raus bei mir auf dem YouTube-Kanal, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, ist es vielleicht auch schon online. Und da habe ich mit dem Boris YouTube gespielt, wollte ich gerade sagen, Boccia gespielt. Und auch wenn es sich am Anfang vielleicht etwas kompliziert anhört, das Spiel und die Regeln, die sind super einfach. Weniger einfach ist es. Du hast jetzt schon gesagt, es ist eine Präzisionssportart. Das trifft definitiv zu. Die Bälle dann so zu werfen, dass sie eben genau exakt an einer bestimmten Stelle landen oder auch mit genügend Kraft, um entsprechend die Bälle des Gegners dann aus dem Spiel zu schießen. Das ist schon super spannend und hat übrigens auch sehr viel Spaß gemacht. Also es hat definitiv Suchtpotenzial. Also du hast jetzt gesagt, du hast vor 10 Jahren mit dem Sport begonnen. Wie bist du denn dazu gekommen? Hattest du irgendjemanden Bekannten, der das macht? Oder wie waren so deine ersten Berührungspunkte mit Boccia?
Also ja, ich war immer schon ziemlich sportbegeistert und es war einfach Zufall. Also in Deutschland ist die Sportart ja relativ unbekannt, leider immer noch, obwohl sie international schon ja sehr weit verbreitet ist. Und es war im Urlaub tatsächlich. Also ich hatte Urlaub gemacht auf Teneriffa in einem Hotel, was speziell für Menschen mit Behinderungen, sag ich mal, geeignet ist. Und als Freizeitaktivität wurde von der Physiotherapeutin dort Boccia angeboten. Ich habe einfach mal mitgemacht und es hat von Anfang an mir Spaß gemacht und ja, habe dann gemerkt, ich habe da auch ein bisschen Talent für so, für Ballgefühl und so und bin dann nach dem Urlaub quasi zu Hause auf die Suche gegangen nach einem Boccia-Verein und bin dann hier in Saarbrücken ja fündig geworden und ja, so hat es alles langsam begonnen mit Boccia.
Okay, also tatsächlich, obwohl der Sport jetzt nicht so verbreitet ist in Deutschland, hast du dann einen Verein gefunden, der das anbietet und wo du dann auch die Möglichkeit hattest zu trainieren. Das ist ja ein cooler Zufall, oder?
Ja, absolut Glück. Also ich hatte einfach mal gegoogelt und ich wohne ja nicht weit weg von Saarbrücken und habe dann ja gesehen, oh cool, da gibt es einen Verein, der das anbietet und bin dann einfach mal so Probetraining mittwochs abends, weiß ich noch, im Dunkeln, im Winter dorthin gefahren und habe dann ja ganz locker mitgespielt und die haben mich super nett aufgenommen im Verein und ja, so hat das Ganze langsam begonnen und ja, man kann echt vom Glück sagen, dass ein Verein in der Nähe ist, weil es kann auch mal sein, dass der nächste Verein, je nachdem, wo man wohnt, in Deutschland 200, 300 Kilometer entfernt ist. Das war für mich absoluter Glücksfall, ja.
Ja, vielleicht auch irgendwo Schicksal, ne?
Genau.
Wie ist denn dein Weg verlaufen von dem Hobbyathleten zum Paralympics-Athleten? Wie entwickelt sich sowas?
Ja, das hat sich auch so mit der Zeit entwickelt, auch so jetzt nicht gleich gesagt, okay, ich fange jetzt mit dem Sport an und in 2 Jahren möchte ich unbedingt internationale Turniere spielen. So war das irgendwie alles nicht. Das hat sich so ergeben. Ich hatte in der Zeit dann noch eine Technikerschule gemacht in Abendform und hatte dann natürlich auch nur Zeit, so einmal die Woche ganz, ja, wie man so Vereinssport kennt, quasi Boccia zu spielen. Und irgendwann hatte dann mein Trainer gemeint, du, ich habe dich für die deutschen Meisterschaften angemeldet im Einzel und ja, dann
Er
hat
hat
er
dich
halt
einfach
gesagt,
angemeldet.
genau, er hat mich einfach angemeldet und ich war noch gar nicht so der bewusst, was da alles auf mich zukommt, auch von den Regeln her, weil im Training ist es, ja, spielen wir 3 gegen 3 und dort war es halt 1 gegen 1 bei den deutschen Meisterschaften und ich kannte diese Spielform noch gar nicht so wirklich. Hab mich dann so innerhalb von 8 Wochen da drauf vorbereitet, so mit Regelwerk und allem, was dazugehört. Und habe dann gleich bei den deutschen Meisterschaften den 2. Platz erreicht.
Das ist richtig gut, oder? Du warst ja sozusagen Newcomer.
Genau, ich war absolut neu, mich hat dort keiner gekannt. Man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, die Konkurrenz in Deutschland ist jetzt nicht so groß. Aber ja, ich hatte eigentlich schon ganz gut gespielt gehabt für die wenigen Wochen Training. Und dann hat der Bundestrainer quasi mich ein paar Wochen später nach der deutschen Meisterschaft eingeladen zu einem Lehrgang, so haben wir nennen das ja so Lehrgänge, was nichts anderes ist als so ja Trainingswochenende im Prinzip, ne? Und dann hat er mich zu einem Sichtungslehrgang eingeladen, der Bundestrainer, und meinte dann, ja, du hast echt Talent, ich hätte dich gerne in der Nationalmannschaft. Und dann so
Wow.
ein halbes Jahr später, oder ja, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später, hatte ich dann mein erstes Turnier in Barcelona in Spanien, genau.
Krass. Das hört sich alles so cool an. Jetzt, Boris, mit den Karten auf dem Tisch, verdient man denn als Nationalspieler beim Paraboccia, verdient man da schon Geld?
Also international, so in anderen Ländern schon. Bei uns in Deutschland ist es so, dass man ja auch sehr vieles, also noch Eigenleistung betreiben muss. Das heißt, man muss Trainingslager, Turniere stellenweise selbst finanzieren. Also wirklich, sag ich mal, davon leben kann man in Deutschland absolut davon nicht. Also das reicht auch nicht aus. Selbst wenn man absolute Weltspitze ist, also Weltranglistenerster oder halt wirklich eine Medaille bei der Weltmeisterschaft zu gewinnen, da hast du vielleicht mal ein Jahr wirklich ja, eine Unterstützung, aber das ist keine Unterstützung, ja, wo du deinen ganzen ja, Lebensunterhalt damit finanzieren kannst. Also das wird nicht funktionieren.
Ja, ich glaube, da können wir uns alle aus unseren Nischensportarten irgendwo die Hand geben, ne?
Ich denke, bei dir ist es ja auch wahrscheinlich ähnlich, dass es halt
Genau.
super schwer ist, sich, also nur mit Preisgeld, also bei uns gibt es ja gar keine Preisgelder, aber so mit Preisgeld oder halt irgendwie Sponsoren, sich da so gut aufzustellen, dass man wirklich autark, ja,
Ja.
Profisportler ist, das ist sehr schwer.
Heutzutage darf man es auch gar nicht mehr so verstehen, dass man jetzt einen Sponsor hat, der einen einfach nur Geld gibt, sondern also gerade bei mir im Sport, man muss dafür arbeiten. Also man muss jetzt in meinem Falle eine Social Media Präsenz haben bei den meisten Sponsoren und eben diese repräsentieren auch über die Social Media Kanäle. Bei dir ist es ja dann häufig auch wahrscheinlich so, dass du einfach dadurch, dass ja Paralympics doch noch mal auch medial ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hat, du einfach spezielle Trikots trägst, wo dann die Sponsoren drauf sind, oder wie läuft das so ab?
Genau, also wir haben so, wie du halt auch sagst, also viele Sponsoren wollen natürlich auch, wie du sagst, mediale Präsenz haben, dass sie auf unseren Instagram-Kanälen sichtbar sind. Oder dass man halt auch mal, zum Beispiel, hatte ich auch schon gemacht, einem Messestand zum Beispiel mithilft. Also wenn dann eine Firma, die einem sponsort, auf einer Messe arbeitet, dass man da 2, 3 Tage dann auch mal auf einer Messe ist und da, ja, die Firma unterstützt. Und solche Dinge machen mir aber auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ist eine ganze Abwechslung zu meinem normalen Job. Und ja,
Du
also es ist
arbeitest also
wirklich.
nebenher noch. Das war eine gute Überleitung. Also, du arbeitest nebenher noch. Arbeitest du Vollzeit? Als was arbeitest du? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also ich bin Maschinenbautechniker und arbeite in der Konstruktion und mache ja Konstruktionen für Hydraulikspeicher, Hydraulikzylinder, also mehr so Richtung ja wirklich ins Technische rein, detailmäßig, und arbeite momentan in ja quasi 75%. Habe das quasi ein bisschen reduziert, damit ich halt auch genügend Freizeit habe für Training, für das alltägliche Training, aber auch natürlich für Wettkämpfe und auch für Trainingslager. Ansonsten mit wirklich Vollzeitjob, ohne sich irgendwie ein Zeitkonto aufzubauen, wäre es gar nicht möglich. Also wir hätten für alleine nur für die Turniere dieses Jahr benötigen wir über 30 Tage Urlaub. Das ist
Oh, dann
ja
hat
nicht
man keinen
möglich.
Urlaub mehr für sich selbst. Das bedeutet, du sammelst praktisch Überstunden, indem du dann mehr arbeitest und kannst das dann als Urlaub nehmen, wenn du Trainingslager hast oder für die Wettkämpfe. Da bist du ja auch auf dem ganzen Globus unterwegs. Also ja, wir hatten ja schon gehört, Asien auf jeden Fall. Wo finden denn die meisten Wettkämpfe international statt?
Also Boccia tatsächlich ist sehr breit aufgestellt. Man möchte es gar nicht so wirklich glauben international, aber es sind mittlerweile über 60 Länder in der Weltrangliste vertreten, was für einen Parasport schon sehr, sehr viel ist. Und es werden auch immer mehr. Und ja, ich würde sagen, die größten Nationen im Boccia sind so Kanada, das sind regelmäßige Turniere, zum Beispiel Montreal, aber auch Brasilien. Dann aber auch in Europa, England, Portugal, Spanien, da hatten wir Turniere auch in Polen zum Beispiel auch schon. Und wenn man dann nach Asien geht, da ist es zum Beispiel dann Japan, China, Hongkong, ja, Korea, das sind schon sehr große Boccia-Nationen.
Okay, krass, da kommst du ja dann ganz schön rum, ne? War das dann schon, als du dich nachdem du dich für die deutsche Meisterschaft sozusagen für das Nationalteam qualifiziert hattest, hat da dann direkt deine Reise auch begonnen, dass du international so breit unterwegs warst? Oder fängt man da erstmal klein an? Also jetzt mal verglichen mit mir zum Beispiel, macht man dann zuerst mal Wettkämpfe in Europa, bevor man dann zum Beispiel auch nach Amerika geht?
Genau, so ähnlich haben wir das bei uns auch. Also es war halt so, dass die deutsche Meisterschaft, erinnere ich mich, die war im Oktober, November, war sowas etwas, 2014. Und genau, dann hatten wir dann mit dem Bundestrainer regelmäßigen Kontakt. Und das erste Turnier hatte ich im im April 2015 in der Nähe von Barcelona. Also auch ein kleineres Turnier. Das war jetzt nicht ein World Cup, sondern wir nennen es Challenger quasi. Das sind dann ja eher so die Nationen unterwegs, die sich ja nicht unbedingt für einen World Cup direkt schon qualifiziert haben. Und dann auch meistens Europa intern. Also ja, genau, in Barcelona war das gewesen. Ja, und dann danach fing es dann aber auch schon gleich an mit einer Weltmeisterschaft in Peking 2016, wo ich dann sehr, sehr viel gelernt habe über, ja, das ganze Boccia, also ins Detail rein, wie Bälle funktionieren, also wie Bälle, quasi die Eigenschaft der Bälle zum Beispiel ist. Wir haben so viele verschiedene Ballsorten, wo man erstmal wissen muss, welche Bälle nehme ich für eine gewisse Spielsituation. Das ist sehr viel Taktik und halt natürlich auch Materialwissen einfach, die man sich aneignen muss über die Jahre.
Und gibt es dann auch, du hattest jetzt gerade schon den Unterschied Challenger, World Cup. Wie ist es denn mit der Qualifikation später für die Paralympics? Gibt es da bestimmte Wettkämpfe, die dann Qualifier für die Paralympics sind? Oder arbeitest du dich sozusagen hoch von der Weltmeisterschaft, und dass du dich dann über die Weltmeisterschaft qualifizierst?
Also man kann sich so ein bisschen vorstellen, ähnlich wie beim Tennis, das vielleicht so ein bisschen kennt. Wir haben auch so eine Weltrangliste natürlich und über die Weltrangliste kann man sich dann qualifizieren für Turniere und man fängt mit Challengern an, also dass man da quasi einen Startplatz bekommt. Und wenn man dann gut abschneidet, Weltranglistepunkte sammelt oder vielleicht auch sogar Challenger gewinnt oder einen Podestplatz erreicht, dann kann man sich für das nächsthöhere, das wäre dann ein World Cup, qualifizieren. Und darüber kann man dann sich wieder qualifizieren für eine Europameisterschaft. Und das Ganze geht natürlich in die Weltrangliste ein als Punkte. Und wenn man dann halt immer steigt in der Weltrangliste, kann man sich dann für das nächste zum Beispiel eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Und bei uns ist es so, dass innerhalb von 2 Jahren die besten Turniere gewertet werden in der Weltrangliste. Und dann wird zum Beispiel jetzt, wie dieses Jahr, Ende 2023, schaut man sich dann Ende Dezember die Weltrangliste an, also der Weltboccia-Verband, und sagt dann, okay, die und die Länder haben sich qualifiziert, zum Beispiel für die nächsten Paralympics Paris 24.
Und dann geht die komplette Mannschaft, Nationalmannschaft mit oder ausgewählte Athleten.
Und das sind ausgewählte Athleten, weil es gibt eine Einzelweltrangliste, und dann aber auch noch eine Doppelweltrangliste, also Pairs nennen wir es. Mixed Pairs kommt daher, dass wir Männer und Frauen im Pair zusammenspielen. Es dürfen nicht zwei Frauen nur zusammenspielen oder zwei Männer, sondern
Ach,
es mixt.
witzig. Das
Also im
heißt bei uns
Doppel ist es
tatsächlich
mixed.
auch so, bei
Ja,
den
wie cool.
Wettkämpfen, ja. Also wir haben ja auch eine, also es gibt auch Paarposing. Und auf Englisch heißt es auch, soweit ich weiß, Mixed Pairs, was immer ein Mann und eine Frau ist, ja.
Genau, so ist es bei uns ganz genau so. Und natürlich gibt es dann auch einzeln, das sind Männer und Frauen getrennt. Und man kann sich dann in den jeweiligen ja, Klassen qualifizieren. In Tokio war es so, dass ich der Einzigste war in unserem Team, der sich qualifizieren konnte, übers Einzel. Und jetzt hoffen wir, dass wir übers Einzel, aber auch im Mixed uns qualifizieren können für Paris 24.
Okay, das ist sozusagen das Ziel für dieses Jahr.
Genau.
Bist du dann unter Druck, viele Wettkämpfe zu machen, oder reicht es, wenn du gute Wettkämpfe machst?
Also wenn man natürlich die Garantie hat, immer gute Wettkämpfe zu machen, könnte man sagen, okay, man lässt ein, zwei Wettkämpfe aus. Aber mittlerweile ist die Weltspitze so dicht zusammen, dass es super schwer ist, ja, sage ich mal, ständig unter den ersten drei zu sein, ist fast nicht möglich. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr 5 große Turniere und in meiner Klasse gab es 5 unterschiedliche Sieger. Also da siehst du halt,
Wow.
das ist halt echt, ja, tagesformabhängig ist. Die Leistungen sind so dicht beieinander, dass halt ganz kleine Sachen entscheiden. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man viele Turniere spielt, weil dann hat man generell auch die höchsten Chancen, sich für Paris zu qualifizieren dann.
Ja. Wie war es denn für dich 2021? Du hast jetzt ja zum Ziel, dich wieder für die Paralympics zu qualifizieren. Das scheint ja schon gut gewesen zu sein, 2021. Wo siehst du da die größten Vorteile bei der Teilnahme von so einem Wettkampf? Ist es eher dann die mediale Aufmerksamkeit? Ist es die Erfahrungen, die du sammelst? Wo siehst du da deine größten
Ja,
Vorteile?
also es ist wirklich so, Paralympics ist halt für uns wirklich das Größte, was wir erreichen können in unserer Sportart. Und ich würde es mal so beschreiben, also es ist nirgendwo mehr Fokus drauf als bei diesem Event. Also selbst bei einer Weltmeisterschaft ist es ja nur Boccia intern, sage ich mal. Also für uns Boccia-Athleten dann eine Weltmeisterschaft. Aber bei der Paralympics hast du natürlich alle Sportarten oder fast alle Sportarten. Ja, dabei. Das heißt, die mediale Präsenz ist sehr, sehr viel größer. Und auch natürlich Zuschauer vor Ort. Es sind generell bei den Paralympics viel, viel größer als bei einzelnen Wettkämpfen wie bei einer WM in ihrer eigenen Sportart. Das ist ein sehr großer Unterschied. Aber dann kommt auch dazu das Zusammensein. Also, dass man halt mal wirklich mit anderen Athleten in anderen Sportarten zusammenkommt. Das haben wir eigentlich auch generell sehr wenig. Also, wir haben ja nur Boccia-Athleten. Also, nur ist jetzt auch ein bisschen zu klein ausgedrückt, weil, wenn so ein World Cup stattfindet, sind es schon so 150 Athleten auch. Also, schon eine große Gemeinschaft. Aber bei den Paralympics ist es halt nicht zu vergleichen. Das sind ja 7.000, 8.000 Athleten quasi vor Ort in verschiedenen Sportarten aus so vielen Nationen. Und das ist eigentlich das Schöne, dass es so bunt ist, dass es so gemischt ist, dass so viele Leute, verschiedene Leute auf einem Platz sind und dass man sich halt auch austauschen kann.
Wie lange dauert das immer, dieses Event? Ist es dann eine Woche? Bin da total
Es sind also
uninformiert.
bei den Paralympics sind es ungefähr 2 Wochen.
Okay, ist
Ja.
schon eine ganze Zeit, ne? Da kann man natürlich viel erleben, ja. Hast du dann immer Wettkämpfe nur an bestimmten Tagen oder über die kompletten 2 Wochen verteilt?
Also im Boccia ist es so, dass wir mit zu den längsten, sag ich mal, gehören, die also von Beginn des Wettkampfs bis Ende des Wettkampfs, wenn man das die Zeitspanne überblickt. Natürlich ist es auch immer abhängig, wie weit man im Turnier kommt. Also wenn man natürlich in der Vorrunde ausscheidet, dann hat man natürlich mehrere Tage frei, um zu generieren oder sich um was anzuschauen, um mal raus aus dem, ja, aus dem olympischen Dorf zu kommen und sich Sachen anzuschauen. Aber wenn man natürlich, was auch natürlich der Sinn ist, weil man ja auch viel trainiert und auch, ja, wie ein Profisport betreibt, möchte man ja auch möglichst weit in der Disziplin auch kommen. Dann ist es schon so, dass man, sag ich mal, 5 bis 6 Tage Einzelturnier hat und dann noch mal 4 Tage Pairs, also Pairs Competition. Und das sind dann schon wirklich 10 Wettkampftage, ne? Und es sind die 2 Wochen auch ganz schnell vorüber mit An- und Abreise und erstmal so ein bisschen Eingewöhnungsphase. Genau.
Ist es nicht anstrengend, so viel? Also, ich habe es ja schon bemerkt, man muss sich ja schon stark konzentrieren, auch beim Boccia. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass du, ich weiß auch nicht, einfach nur Bälle wirfst, ne? Du musst dich ja einmal extrem stark vom Kopf auf das fokussieren, was du machst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es körperlich also nach einer längeren Zeit auch anstrengend wird. Vor allem, weil ich ja jetzt behaupten würde, dass es für dich ja auch noch mal anstrengender ist. Also für dich ist es ja schon auch eine große Leistung, je nachdem, auf was für eine Distanz du dann werfen musst. Ist es nicht super anstrengend, dann 6 Tage hintereinander so Wettkämpfe zu machen?
Ja, also ich muss sagen, bei den Paralympics geht es noch ganz gut, weil es wirklich entzerrt ist durch also durch das große Teilnehmerfeld hat man dann maximal 1 bis 2 Spiele am Tag. Das ist noch relativ, ja, human, sage ich mal. Aber wenn wir dann Challenger oder World Cups spielen, hast du manchmal 3 bis 4 Spiele an einem Tag und dann kann es halt sein, dass man morgens um 9 Uhr schon das erste Spiel hat. Da fängt man im Prinzip um 7:30 schon mit Training an und das letzte Spiel endet abends um 18, 19 Uhr. Das heißt, dann hat man schon wirklich, ja, fast 12 Stunden quasi mit Sport zu tun und natürlich auch mit Wettkampfanspannung. Wie du sagst, es ist eine Präzisionssportart. Man muss sich da sehr konzentrieren, dass man halt wenige Fehler macht, weil jeder Wurf auf dem Niveau, wie wir es betreiben, einfach wichtig ist. Und da ist es halt schon eine relativ große Anspannung über den ganzen Tag hinweg. Und da merkt man natürlich auch so nach 3, 4, 5 Tagen, dass man halt auch müde wird, nicht nur körperlich, aber auch geistig. Ja.
Ja, ich habe auf deinem Instagram-Kanal auch gesehen, dass du, ich glaube, eine Apple Watch oder eine Fitbit, irgendwie sowas in die Richtung trägst. Und du trackst auch dein Training manchmal, ne? Da habe ich irgendwie gesehen, ich weiß jetzt nicht, ob es beim Boccia war, aber dass du da ordentlich auch einen guten Puls hattest und ordentlich Kalorien verbrennst. Ist Boccia anstrengend für dich?
Ja,
Also
also ich,
körperlich, vom Kopf hatten wir jetzt gesagt, auf jeden Fall, ne?
ja, also ich würde auch sagen, körperlich ist es auch, also für mich anstrengend. Hat es ja mal ganz ja, vorne erwähnt am Podcast, dass ich eine Muskeldystrophie habe. Also das ist eine Muskelerkrankung, die quasi genetisch bedingt ist, also quasi ein genetischer Fehler. Und da ist es so, dass sich die Muskulatur halt ja langsam zurückbildet, aber man kann halt mit Sport, mit Physiotherapie, mit Bewegung halt auch ein bisschen dagegen ansteuern und dagegen wirken. Und da ist es halt so, dass durch diese Muskeldystrophie, ja, dass ich da jetzt halt muskulär nicht so gut aufgestellt bin. Und das merkt man natürlich dann schon, wenn man gerade längere Distanzen wirft, sage ich mal so 7, 8, 9 Meter, längere, auch mehrere Würfe hintereinander macht, dass es dann schon anstrengend wird.
Ja, ich muss auch sagen, ich stelle mir das im Prinzip so vor, wenn du jetzt mit einem Ball wirfst, wäre das vielleicht im Vergleich zu meiner Kraft dann, als müsste ich das mit einem Medizinball machen, ne?
Ja, so
So.
kann man sich es eigentlich fast vorstellen. Also
Das
bei mir ist
wäre
es wirklich
ultra
so.
anstrengend auf die Dauer. Das wäre
Ja.
ja so am zweimal geht das ja vielleicht noch, ne? Aber ich kann mich da eben so reinversetzen. Es ist ja im Endeffekt auch, wenn ich mich jetzt mit einem Anfänger vergleiche, das ist ja auch das Tolle an Kraftsport. Du kannst ja im Prinzip an deine Leistungsgrenze gehen, aber jeder hat eine individuelle Leistungsgrenze. Und deswegen kann ich mich da gut, so gut reinversetzen, weil ich bin natürlich, wenn ich muskulär einfach nicht so krass viel Muskeln habe, bin ich schwächer. Aber für mich ist es ja dann, wenn ich mit weniger Gewicht arbeite, genauso anstrengend wie für eine andere Person, die sehr viele Muskeln hat. Also du vollbringst praktisch die gleiche Leistung, obwohl die Zahl oder die Größe des Gewichts ja eigentlich ganz anders ist, ne?
Genau, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Also es ist wirklich so, dass ich bei verschiedenen Wurfarten, also zum Beispiel Schießen, also einen gegnerischen Ball wegschießen, wirklich fast an meine Maximalkraft dann herangehen muss, um überhaupt die benötigte Kraft aufzuwenden, um den Ball halt des Gegners wegzuspielen. Und genau, da geht man halt schon sehr an die Maximalkraft heran. Aber das ist auch wieder so eine Übungssache, sage ich mal, weil wenn du an deine Maximalkraft rangehst, dann ist es natürlich auch, dann leidet die Präzision darunter natürlich, ne?
Ja,
Also
auf jeden Fall.
umso mehr
Ja.
man sich anstrengt, umso unkoordinierter wird es.
Ja.
Und genau, das ist halt auch so ein Punkt, den man halt auch trainieren muss, dass man halt möglichst an seine Maximalkraft herangeht, aber die Genauigkeit darf halt nicht zu sehr darunter leiden, sonst bringt es ja nichts bei meiner Sportart, sonst triffst du einfach nicht, ja.
Ja, ich erkenne Parallelen, weil natürlich könnte ich jetzt zum Beispiel auch bei einer Kniebeuge vielleicht noch mehr Gewicht bewegen, aber dann würde ich vielleicht eher eine Ganzkörperübung draus machen, viel aus dem Rücken arbeiten und nicht mehr die Muskulatur treffen, die ich treffen möchte. Und deshalb muss man eben, ja, wie du sagst, einfach gutes Maß finden an dem, was man in Kraft reingibt, ohne dass man an Präzision verliert.
Genau, so kann
Total
man sich das
cool.
vorstellen, ja. Das ist ähnlich, tatsächlich, ja.
Was fällt dir denn, also gibt es da individuelle Unterschiede jetzt bei deiner Krankheit, dass es Leute gibt, denen es sehr leicht fällt, zum Beispiel explosive Bewegungen zu machen und andere, die vielleicht, ich sag mal, vielleicht, also diese Kraft aufwenden können und andere, die das nicht so gut können, aber dafür andere Stärken haben? Gibt es da so Unterschiede und was wäre vielleicht... Das ist vielleicht deine Stärke aus deiner Sicht.
Ja, also es gibt schon sehr viele Unterschiede, weil in meiner Klasse, also wir sind ja aufgeteilt in Klassen, ja, vielleicht kann man es so ein bisschen mit Bodybuilding tatsächlich auch vergleichen. Wir haben natürlich keine Gewichtsklassen, aber und auch keine Größen. Aber wir sind quasi aufgeteilt in verschiedene Behinderungsarten, nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Und in meiner Klasse ist es so, dass halt die Klasse sehr weit gefächert ist. Also sind nicht nur Leute drin mit einer Muskelerkrankung, es sind auch zum Beispiel mit ja, orthopädischen Erkrankungen in meiner Klasse drin, dann mit verkürzten, versteiften Armen zum Beispiel, die halt nochmal ganz andere
Ah, okay, ja
verschiedene
klar.
Voraussetzungen haben. Deswegen gibt es immer Leute, die zum Beispiel mehr Kraft haben als ich, zum Beispiel jetzt mal so gesehen, aber vielleicht nicht die Präzision halt haben in ihrem Wurf, ne? Und ich denke, mein Vorteil ist es, dass ich halt alles so nutzen kann. Also ich bin nicht der kräftigste Spieler, aber auch nicht der Schwächste, also nicht, gehöre nicht zu den Schwächsten und habe halt sehr viele taktische Möglichkeiten, weil ich halt sehr viele verschiedene Wurfarten habe. Das heißt, ich kann ja, also zum Beispiel Bälle von oben, also aus der Luft zum Beispiel wegschießen, wo ich eine sehr große Trefferzahl habe. Aber ich habe auch sehr viel Gefühl, um halt wirklich ganz langsame Bälle zu spielen, um sich sehr gut an den weißen Ball zu platzieren. Und genau, das sind so meine Vorteile, würde ich sagen, dass ich halt sehr viele verschiedene Wurfstile verwenden kann, dass ich weiß, wann ich sie verwenden kann und dass ich halt von der Taktik dann sehr, sehr weit bin, im Gegensatz vielleicht zu anderen Spielern.
Ja, und die Kraft, die du hast, setzt du dann praktisch intelligent ein. Wie du sagtest, man darf, ja, im Endeffekt bringt einem viel Kraft auch nichts. Sieht man im Übrigen bei unserem Video auch. Also nur weil ich mehr Kraft habe, bedeutet das nicht, dass ich im Bocce besser bin.
Das stimmt. Also bei uns sagt man immer noch, Präzision geht an erster Stelle.
Ja.
Und dann irgendwann ist es dann natürlich auch kraftabhängig. Aber in erster Linie ist dann doch die Taktik und die Präzision an erster Stelle in
Ja,
unserer
total.
Sportart.
Würdest du überhaupt sagen, dass dann die Kraft deine Schwäche ist? Weil ich habe das jetzt gar nicht so empfunden. Du hast ja genug Kraft, um die Bälle wegzuschießen. Hast du dann überhaupt eine Schwäche in dem Sport?
Ja, also wenn man jetzt, also es gibt schon tatsächlich auch andere Erkrankungen, ja, wenn man es jetzt mit mir vergleicht, die mir kräftemäßig sehr überlegen sind. Und wenn jetzt ein Ball wirklich perfekt liegt und dann ist es dann doch schwer, irgendwie den mit einem Ball wegzuschießen, was dem anderen dann vielleicht doch gelingen kann, sag ich mal, der mehr Kraft hat. Das ist so, sag ich mal, ein Nachteil. Aber dann will ich auch wieder sagen, okay, der Nachteil ist jetzt nicht so riesig, dass man es nicht mit Präzision während dem Spiel ausgleichen kann. Genau, also wirklich Boccia ist viel auch Kopfsache, wie jede Präzisionssportart irgendwo ist. Und dann halt auch Taktik, Ballgefühl und irgendwo dazwischen liegt auch dann noch Kraft. Aber ja, große Schwächen habe ich jetzt eigentlich nicht, weil sonst würde ich nicht, ja, zu den
Sonst würdest du
Paralympics
nicht auf
fahren.
dem Niveau das den
Ja.
Sport machen, das stimmt. Wie trainierst du denn deine Sportart? Weil du hast jetzt ja schon gesagt, da kommen ja ganz viele unterschiedliche Komponenten mit rein. Da ist es ja Kopf, dann ist es mit Sicherheit auch die, ja, Taktik einfach, Methode, Umgang mit den Bällen und irgendwo musst du ja auch deine Kraft trainieren. Wie sieht so ein Training bei dir aus?
Also wenn man es jetzt so auf die Woche aufteilt, kann man sagen, es sind so 4 Trainingseinheiten, jeweils 2 Stunden nur Boccia. Also das heißt, man trainiert quasi, man muss sich das so vorstellen, ein Boccia-Feld ist 10 Meter lang und 6 Meter breit und man kann quasi alle Distanzen spielen. Das heißt, von 1,50 Meter wäre die kürzeste Distanz bis zu 10 Meter die längste. Und da muss man natürlich auf allen Distanzen gut sein, dass man halt genau weiß, okay, wie fest muss ich werfen, dass der Ball auch 6,50 Meter zum Beispiel liegen bleibt. Das muss man eben im Kopf abgespeichert haben. Und dann natürlich auch die verschiedenen Wurfarten, Schießen, legen, also an den weißen Ball heranspielen. Wir nennen es dann auch manchmal Bounce Over, also dass man halt zum Beispiel über einen anderen Ball drüber hüpft mit seinem Ball, oder ein Lobshot, den,
Sowas hast du mir
ja.
aber nicht gezeigt. Das ist ja schon richtig krass, oder?
Ja, oder halt ein Lobshot, also dass man den Ball von oben direkt trifft, was ich auch
Das
mal
hast du gemacht, ja.
genau zum Beispiel gemacht habe. Es gibt so viele verschiedene Arten. Und das alles muss man halt trainieren. Und deswegen trainiert man das halt natürlich dann auch am häufigsten. Also Boccia ist dann so mindestens 8 Stunden die Woche insgesamt. Und dann würde ich sagen, kommen so 2 Einheiten pro Woche Krafttraining im Gym dazu. Und da trainiere ich halt viel an den Seilzügen, mit den Armen dann. Und das sind dann jeweils so 2 mal 1 Stunde in der Woche, circa 2 mal 1,5 bis 1 Stunde. Zusätzlich kommt dann noch, hab ich auch so Mentalübungen, die ich dann mache, so einmal die Woche, 1 Stunde ungefähr. Und
Ist es dann Meditation? Oder was für Mentalübungen?
ja, also verschiedene Dinge. Meditation mache ich ab und zu, aber dann auch so zum Beispiel sich gedanklich nur mal ein Boccia-Spiel vom ersten Wurf bis zum letzten Wurf,
Visualisierung,
wie es
ja,
wir
mache
ja
ich
genau
auch.
vorstellen. Ja, genau.
Voll cool.
Ja, genau, Visualisierung. Und was bei uns halt noch wegen der, sag ich mal, Behinderung, wegen der Erkrankung dazu kommt, ist Physiotherapie auch 2 bis 3 Mal die Woche von jeweils so 40, 45 Minuten.
Ist schon ein ganz schöner Workload, muss ich sagen. Krass.
Ja, also man hat eigentlich jeden Tag irgendeine Einheit mindestens und manchmal auch 2. Ja.
Ja. Du, ich würde jetzt mal behaupten, ich weiß jetzt nicht, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber sonst hätten wir uns vielleicht nicht kennengelernt. Du hast ja auch in gewisser Weise schon eine Faszination auch für den Kraftsport. Wodurch kam das? Kam das durch dein eigenes Training im Gym? Oder glaubst du, es ist eher die Faszination davon, dass jemand so krasse Muskelberge aufbaut? Weil oft findet man ja das faszinierend, was man sich selbst so gar nicht richtig vorstellen kann, ne?
Genau, also das ist natürlich auch ein Thema. Wie du sagst, man hat halt, also durch meine Muskelerkrankung habe ich halt sehr wenig Muskeln. Man kann das auch ja gar nicht so, wenn man es jetzt nicht wirklich kennt, ist es halt für jemand, der sich damit nicht auskennt, Muskeldystrophie zu haben, sehr schwierig. Dass man halt keine Muskulatur aufbauen kann. Aber genau das lernen wir ja auch zum Beispiel, wenn wir eine Reha machen oder sowas. Also wenn man sich das erste Mal wirklich intensiv mit der Erkrankung beschäftigt, dann lernt man eigentlich genau, wie man trainieren soll. Also dass man halt die Muskulatur möglichst erhält. Natürlich weiß man, man kann es nicht groß aufbauen, aber man muss halt schon genau wissen, wie du halt auch in deiner Sportart. Wie trainiere ich, dass es meiner Muskulatur gut tut?
Dass es einen ausreichenden Reiz setzt, dass der Körper diese Muskelzellen in dem Fall dann hypertrophiert, was bei dir eben dazu führt, dadurch, dass du ja eine Dystrophie hast, dass sie erhalten bleiben und bei mir eben mehr werden. Also das ist ja eigentlich das genau gleiche Prinzip.
Genau, eigentlich ist es ziemlich gleich. Bei mir ist es nur halt so, dass man halt es nicht übertreiben darf mit Training, weil wenn man zu starke Muskulatur, Muskelkater bekommt, dann ist es ja wie kleine Muskelfaserrisse. So muss man sich das vorstellen. Und dann wird sich die Muskulatur schlecht regenerieren bei mir. Und bei mir ist es eher so, ein Reiz setzen, ja, aber es soll nicht so sein, dass man am nächsten Tag einen starken Muskelkater hat.
Ja.
Und genau das sollte man so ein bisschen im Gefühl haben. Wie kann ich das trainieren, dass es halt Anreiz da ist für die Muskulatur, aber nicht, sag ich mal, überlastet wird?
Du hast ja auch gesagt, als wir trainiert haben, ach, die Übung mache ich schon oft, das wird schon nicht so schlimm sein. Es ist schon dann auch so, das ist ja ähnlich wie bei mir, dass du vor allem wahrscheinlich bei neuen Übungen aufpassen musst, oder? So Bewegungen, die du kennst, die dein Muskel auch kennt, die werden weniger Probleme machen wie eine neue Übung.
Genau, so ist es auch bei mir. Also wenn man natürlich eine Übung regelmäßig macht, sage ich mal 1, 2 Mal die Woche, dann ist es ja auch so ein bisschen, dass der Körper kennt diese Bewegung, die ist abgespeichert und der Muskel wird sich nicht so stark überlastet fühlen, wie wenn man jetzt ganz was Neues ausprobiert, dann reichen vielleicht schon 6 Wiederholungen oder so und vielleicht 1, 2 Sätze am Anfang, dass man da wirklich vorsichtig sein muss und dass man das dann nach und nach halt ja ein bisschen ausbauen kann.
Ja, hättest du mir ja übrigens auch vor unserem gemeinsamen Training mal erzählen sollen, weil ich natürlich dachte, ja gut, ich fordere jetzt den Boris, er hat mich davor auch ordentlich gefordert und dann du mir gesagt hast, das ist eigentlich gar nicht so gut, das hattest du den Muskelkater nach unserem Training. Und jetzt
Nee,
mache ich mir
also.
bitte kein schlechtes Gewissen. Oh Gottes Willen, zum Glück.
Nee, also ich hatte kaum Muskelkater nach dem Training, weil es halt,
Gut.
wie du sagst, auch eine Übung war, die ich halt regelmäßig mache. Und ja, also man weiß ungefähr im Körper nach einer gewissen Zeit, nach über jahrelanges Training, ja, was man machen kann und was man nicht machen sollte. Das
Ja.
glaube ich ähnlich wie bei dir. Du weißt auch anhand von jahrelangem Training, wie du am besten die Muskulatur ansteuerst ja, wie du am besten dein Training gestaltest.
Ja, wird auch immer besser mit den Jahren und mit der Erfahrung. Wobei ich jetzt sagen muss, ich finde nicht, das hat sich jetzt bei dir gerade auch so angehört, als würdest du wirklich nur so, also bei uns würde man jetzt sagen, zwei Wiederholungen im Tank lassen, ne? Also ich hatte schon das Gefühl, dass dir bei unserem gemeinsamen Training, dass du schon gut an deine Grenze gegangen bist. Ich war da sehr beeindruckt, von dem her mega gut. Ich glaube, dass du intensiv trainierst einfach, dass du das nicht, weil sonst hättest du jetzt vielleicht Muskelkater gehabt. Also du scheinst schon intensiv zu trainieren, das darf man dann auch nicht falsch verstehen. Vielleicht nicht komplett ans Muskelversagen, sondern halt kurz davor, aber das reicht ja dann auch eben aus, um einen ausreichenden Reiz zu setzen.
Genau, also so soll es halt auch sein, dass man halt nicht den Muskel komplett übersäuert und dann ist es bei mir so, dass ich dann auch relativ lange brauche, bis der Muskel sich wieder regeneriert. Also man redet da nicht von 1, 2, 3 Tagen vielleicht, wie man das so aus dem normalen Kraftsport kennt, sondern bei mir kann das wirklich sein, dass dann 1 bis 2 Wochen sogar dauert, wenn sich der Muskel wirklich komplett ja, überfordert wäre, ne?
Ja,
Und dann,
und das
und das
würde
soll
dich
man halt
dann im
vermeiden.
Training wieder einschränken und so weiter.
Genau. Ja, also man schadet im Prinzip damit der Muskulatur mehr in meinem Fall, als man der gut tut. Ja.
Vor allem, du kannst ja dann auch nicht wieder früh genug nochmal einen Reiz setzen. Und also wenn die Regeneration einfach so schlecht ist, ist es auch nicht gerade vorteilhaft für den Muskelerhalt dann, weil du ja schon zweimal pro Woche dann auch regelmäßig trainieren solltest.
Genau, so kann man sich
Ja.
das vorstellen, dass das halt dann einfach schnell ja, dazu kommen könnte, wenn man zu viel trainiert, dass es eigentlich das Schlechtere ist, also dass man genau das Gegenteil bezweckt, was man eigentlich machen möchte. Genau. Und man muss eigentlich auch sehr viel Ahnung haben, also so von der Muskeldystrophie her kennt man dann, also man lernt so seinen Körper kennen. Man weiß auch genau, wie das bei dir auch ist, welchen Muskel ich wie trainieren kann. Also es ist schon ziemlich ähnlich. Also man, ja, so mit Bodybuilding oder mit Kraftsport generell, dass man halt wirklich Ahnung haben muss vom Körper, warum ist es bei mir so und warum ist es bei anderen Leuten anders. Und das muss man halt einfach verstehen und wissen.
Ja, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich das als Trainerin super spannend finde. Und ich finde es alles so logisch, weißt du, weil im Prinzip funktioniert es ja auf gleiche Art. Und daher jetzt auch meine nächste Frage, was die Ernährung angeht, achtest du da auf bestimmte Dinge?
Ja, also generell ist es ja so, dass man, dass durch die relativ wenige Muskulatur im Körper, hat man ja auch einen, sag ich mal, geringeren Umsatz, Energieumsatz, ne? Weil normalerweise, natürlich, wenn du muskulöser bist, hast du, Muskeln verbrennen ja mehr Energie einfach.
Ja, merke ich.
Kannst du einfach mehr Energie, von außen zuführen, zum Beispiel durch Nahrung. Und bei mir ist es so, dass ich dann halt schon darauf achten muss, dass ich halt nicht zu viele Kalorien dann, sag ich mal, esse, sonst würde ich natürlich deutlich zunehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man auch dann genügend, sag ich mal, Eiweiß zum Beispiel isst, dass man halt die Muskulatur nicht zusätzlich noch, sag ich mal, schädigt oder, ne, also schädigt ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber dass man halt zu wenig Nährstoff an den Muskel heranbringt,
Ja,
wenn man dann zu wenig Eiweiß, sag ich mal,
ja,
isst.
ja. Ja, aus den Aminosäuren baut sich ja im Endeffekt dann auch die Muskelzelle wieder auf, regeneriert daraus und so weiter. Also da achtest du auch schon drauf dann.
Genau, also dass der Muskel wirklich dann auch gut versorgt ist mit Proteinen, das ist dann schon, ja, schon wichtig auch irgendwo. Genau.
Ja, nimmst du bestimmte Supplements?
Ja, also ich nehme zum Beispiel Vitamin D, Vitamin B, also B-Komplex gerade so, ja, für Ja, so dass man halt genügend Vitamine, natürlich jetzt gerade im Winter ist es natürlich auch immer so eine Sache, wenn man sich verausgabt im Training, dass man da auch schnell, sag ich mal, eine Erkältung sich einfangen könnte, wenn man zum Beispiel mit Vitaminen unterversorgt ist, ne? Darauf achte ich. Oder dass man halt einfach auch mit Fischöl, zum Beispiel
Ja.
auch,
Ja, ist
ja.
ja auch, weißt du, auch gerade Vitamin B ist ja auch super für das Zusammenspiel zwischen also Nerven und Muskulatur und so weiter und Vitamin D sowieso, aber das hat ja alles auch Einwirkungen nachher auf deine Performance. Also im Endeffekt achtest du genauso auf deine Ernährung und dass du dem Körper ausreichend Nährstoffe zufügst, wie das jetzt ein Kraftsportler macht, würde ich mal sagen.
Ja, also es ist nicht ganz so vielleicht hundertprozentig wie jetzt bei dir. Also wenn du jetzt in die Wettkampfvorbereitung gehst, ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer bei dir mit Ernährung. Also auf die gleiche Ebene würde ich jetzt nicht stellen, was das Augenmerk tatsächlich betrifft, aber so grundsätzliche Dinge kann man damit schon vergleichen, ja.
Unterscheidet sich denn bei dir die Wettkampfvorbereitung, also die Wochen unmittelbar vor einem wichtigen Wettkampf, auch was Ernährung und Training angeht, dann von der Off-Season, sage ich jetzt mal?
Ja, also wir haben jetzt nicht bei uns so typisch eine Off-Season und On-Season oder jetzt auch nicht wie zum Beispiel im Wintersport, ne, wo du dann halt, okay, die machen im Sommer viel Krafttraining, und weil sie ja im Winter keinen Ski fahren können, und haben dann im Winter ihre Wettkämpfe. Bei uns, ja, erstrecken sich die Wettkämpfe wirklich manchmal über das ganze Jahr hinweg. Was ich halt mache vor Wettkämpfen ist, dass ich halt, ja, weil ich ja natürlich auch berufstätig bin, dann etwas tatsächlich auch weniger trainiere, so 2 Wochen vorm Wettkampf, um einfach, ja, nicht irgendwie, also wenn man zu viel trainiert, also gerade beim Boccia ist es so, dass man sich das Ballgefühl damit auch wegnehmen kann. Also, dass man einfach nur so kopfgedanklich gar nicht mehr so richtig dabei ist, dass man dann auf einmal so eine Kopfmüdigkeit reinkommt und dass die Präzision darunter leidet. Und das sollte auf keinen Fall sein. Und deswegen ist es so, 2 bis 3 Wochen vor großen Wettkämpfen schraube ich das Training dann schon zurück, so auf 1 bis 2 Mal die Woche Boccia. Eher dann auch so ein bisschen, ja, regenerativ, dass man halt vielleicht auch mal ein bisschen weniger im Fitnessstudio macht, im Gym macht und eher so, ja, sich einfach ein bisschen gut gehen lässt. Also, dass
Ja,
man halt,
du machst sozusagen einen Reset, um ganz
ja.
frisch dann in den Wettkampf zu starten, kopfmäßig. Und vom Wettkampf mache ich das auch nicht anders. Die Woche vorm Wettkampf trainiere ich nur noch ganz lasch, um die Muskulatur so ein bisschen durchzupumpen, weil dann auch diese ganze Ermüdung, die sich anhäuft, den Körper ja wiederum nur unter Stress setzt. Und Cortisol hat dann bei uns auch wieder Einwirkungen auf den Wasserhaushalt im Körper. Und ich denke auch, wenn du mit einem frischen Kopf und mit, ja, einem gut regenerierten Körper in so einen Wettkampf gehst, ist es für dich natürlich auch super wichtig und von Vorteil, ne?
Ja, absolut. Also man sollte da wirklich versuchen, möglichst ja relaxed, regeneriert bei so einem Wettkampf anzukommen. Natürlich kommen dann noch Reisestrapazen natürlich auch manchmal dazu, dass man dann ja 10 Stunden Flug hat irgendwohin, noch 4, 5, 6 Stunden Zeitverschiebung. Und da sollte man im Vorfeld halt sehen, okay, dass man halt wirklich ausgeruht, möglichst ausgeruht zum Wettkampf halt hinfliegen kann. Genau.
Liegt ihr dann auch immer etwas früher?
Ja, nicht immer, weil es dann doch oft auch urlaubsmäßig das Problem ist, dass man nicht genügend Freizeit einfach hat, aber auch finanziell, ja, da kostet ja einfach auch mehr, wenn man
Ja.
2, 3 Tage früher
Ja.
anreisen möchte. Das ist halt oft so, dass die Konkurrenz da schon Vorteile hat, dass die schon 2, 3 Tage früher manchmal vor Ort sind und schon zum Beispiel die Training, also die Wettkampfhalle schon mal kennen. Bei uns ist der Boden auch immer relativ wichtig, weil jeder Boden ist ein bisschen anders. Man kann es sich so vorstellen, zum Beispiel, würde man einen Ball eine Rampe runterrollen lassen zu Hause, dann sagt man mal einfach, der Ball würde 8 Meter rollen auf dem Boden, stellt man die gleiche Rampe in eine andere Wettkampfhalle, dann sind es vielleicht nur noch 7,50 Meter oder 8,50 Meter mehr, also mehr oder weniger. Und das muss man halt so ein bisschen im Gefühl haben. Ist es eher schnell der Boden? Ist es eher langsamer? Und deswegen hat man auch vor jedem Wettkampf haben wir 1 bis 2 Trainingstage, dass man sich so ein bisschen daran gewöhnen kann.
Also die plant man sich schon fix ein, die muss man einfach haben.
Ja, also mindestens ein Training davor. Besser sind natürlich zwei Trainingseinheiten.
Ja.
Ja.
Okay. Mega spannend. Oh, ich glaube, ich könnte da noch so stundenlang drüber quatschen. Aber ja, ich glaube, wir kommen dann auch langsam zum Ende. Aber eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren, weil du bist ja auch ein ambitionierter Sportler und ich bin mir sicher, dass du jetzt auch noch, also dass du genau weißt, was du möchtest. Wir haben es jetzt schon ein bisschen rausgehört. In 2024 finden die Paralympics in Paris statt. Ist also im Prinzip direkt im Nachbarland. Das wäre ja ein Riesenvorteil für die deutsche Mannschaft oder für dich jetzt in dem Fall. Ich denke mal, eine Quali ist auf jeden Fall dein Ziel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist also wirklich das nächste Ziel. Es wird auch so sein, ja, Paris, wie gesagt, ist ja direkt Nachbarort. Also Nachbarort fast schon, wenn man so sieht, weil von Saarbrücken brauchst du 1 Stunde 50 mit dem TGV nach Paris. Also wirklich
Hm,
super
voll
nah.
gut.
Und da ist natürlich ein absolutes Highlight, dann bei den Paralympics dabei zu sein. Das wäre absolut super. Dann hoffentlich dieses Mal auch mit Zuschauern, weil das war in Tokio ja verboten wegen Covid noch, ne? Also
Bestimmt, auf jeden Fall, ja.
dass wir halt mal so eine Paralympics mitzuerleben ohne große Einschränkungen, wäre halt absoluter Traum, klar. Und da werde ich halt auch alles versuchen, dass ich die Quali schaffe für Paris.
Wann sind
Genau.
die?
Die sind auch wieder im Sommer, also Paris ist Paris 2024. Die werden sein Ende August, Anfang September, dann die Paralympics, genau.
Okay. Immer wenn ich auch in einer Wettkampfphase bin. Sonst hätte ich echt gesagt, Mensch, das darf ich mir nicht entgehen. Aber vielleicht passt es ja auch 2024. Wir schauen mal. Weil das wäre ja eigentlich super. Dann hätte ich mal die Chance, auch mir meine Paralympics anzugucken. Weil von uns ist es auch tatsächlich nicht weit nach Paris.
Ja, das wär eigentlich schon super. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wirklich dazu käme, dass ich dort die Quali schaffe, dann meine Eltern können vor Ort sein, vielleicht auch viele Freunde. Das wäre eigentlich
Das wäre Hammer,
schon,
ja.
ja, ein tolles Erlebnis.
Da drücke ich mal ganz fest die Daumen für deine kommenden Wettkämpfe, dass die alle super laufen.
Ja, danke, das wünsche ich dir
Und ich
natürlich auch.
danke schön. Ich bin super zuversichtlich, dass das klappt. Ich freue mich auf jeden Fall ganz arg, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich muss dir auch im Nachhinein sagen, war der Tag mit dir letzte Woche echt eine Bereicherung, wirklich. Das war eine riesige Bereicherung für mich. Ich kann es gar nicht beschreiben, warum oder ich weiß irgendwo warum. Einfach, ja, weil es mich so fasziniert, weißt du, wenn jemand so ambitioniert, so, also seinen Sport macht und mich das auch wirklich beeindruckt hat, wie du einfach Gas gibst. Das ist, finde ich, für mich nochmal irgendwie. Also total, ich finde, fand es einfach total beeindruckend. Auch unser gemeinsames Training im Studio. Schaut es euch am besten an alle, die jetzt zuhören. Wie gesagt, das YouTube-Video kommt nächste Woche Mittwoch. Was ist denn das für ein Tag? Ich gucke gerade mal, falls die den Podcast ein bisschen später hören. Das ist der 22. Februar, wird das YouTube-Video auf meinem Kanal online kommen. Und schaut euch auf jeden Fall auch mal Boris Kanäle an. Boris, wo findet man dich überall? Du kannst einfach mal kurz ein bisschen Werbung für dich machen. Ich verlinke auch deine Kanäle dann nochmal, aber sag's einfach, weil die meisten finden die Beschreibung im Podcast auch irgendwie nicht.
Ah, okay, also ja, mich findet man natürlich auf Instagram, Boris Nikolai Boccia.
Jeweils mit
Dann
Unterstrich, ne?
genau,
Boris,
Boris
Unterstrich,
unterstrich Nikolai.
Nikolai mit C, genau. Und Boccia dann.
Und dann ja,
Boccia, ja.
genau, Boccia und das gleiche dann auch bei Facebook. Und dann natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal, ja, genau.
Genau, wo findet man dich da unter deinem Namen?
Genau, unter meinem Namen. Lena blendet es ja wahrscheinlich ein noch
Genau,
und da werdet
genau.
ihr ja genau alles finden und würde mich freuen, wenn ihr da ja bei mir vorbeischaut, dass ihr einfach so ein bisschen Einblick über die Sportart bekommt.
Ja, ich kann es nur empfehlen.
Ja, ist nochmal ein ganz anderer Blickwinkel, weil es eine unbekannte Sportart ist in Deutschland und
Ja.
aber
Weißt du,
genauso
was mir auch
intensiv.
so gut getan hat, am Sonntag mal was Neues auszuprobieren? Weil ich bin so eingefahren in meinen Routinen und das hat mich richtig inspiriert, einfach eine neue Sportart auszuprobieren. Ich bin immer so vorsichtig, was neue Sportarten angeht, weil das Verletzungsrisiko für mich natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel klettern würde oder Skifahren oder so, was ich auch lange Zeit gemacht habe, ist da sehr hoch. Aber Boccia ist halt super risikofrei.
Ja.
Ich weiß nicht, ob sich schon mal bei euch jemand ernsthaft verletzt hat. Vielleicht, wenn er irgendwie einen Ball an den Kopf kriegt mit einem. Nee, Quatsch. Aber es
Nein,
ist
also.
wirklich sehr angenehm und auch eine sehr ruhige Sportart, eben weil man so strategisch rangehen muss. Ich fand es super angenehm, Boccia zu spielen und ich würde das Ganze gerne auf jeden Fall wiederholen.
Ja, also ich freue mich auch, dass man das, dass wir uns vielleicht ein Jahr oder so einfach nochmal wiedersehen
Ja,
und
sehr
das
gern.
quasi dann ja nochmal eine, ja, eine zweite Episode machen können. Das wäre toll.
Revanche, dann bei dir zu
Genau.
Hause. Sehr cool. Und vielen Dank für deine Zeit in meinem Podcast, dass du da warst. Ich fand es jetzt auch nochmal sehr spannend. Ich erfahre auch jedes Mal wieder neue Dinge.
Ja, hat mich auch sehr gefreut. Also vielen Dank, dass ich ja einfach meine Sportart vorstellen konnte, dass wir so viel Spaß zusammen hatten. Und ja, war echt eine tolle Sache.
Ja, sehr gut. Ja, falls ihr ansonsten noch irgendwie Fragen habt an Boris, könnt ihr die ihm natürlich gerne einfach schicken. Oder ihr schreibt mir, wenn euch noch Dinge interessieren, dann können wir die vielleicht in unserem nächsten gemeinsamen Video aufgreifen. Ja, bis zu deiner Quali dauert es noch ein bisschen, Boris, bis das feststehen ist. Wird wahrscheinlich Ende diesen Jahres dann sein. Aber da können wir ja vielleicht einfach auch noch mal sprechen, wenn dann
Genau.
feststeht, ob du dich qualifiziert hast. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Gut, dann habt mal alle noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Podcast. Ciao.
Tschüss.